Im Rahmen der Predigtreihe David als Christusdarsteller lese ich hinführend zum dritten Teil David und Goliath den Bibeltext aus dem ersten Buch des Propheten Samuel, Kapitel 17, die Verse 1 bis 10 nach der Übersetzung von Hans Bruns. Eines Tages zogen die Philister zum Kampf aus und sammelten sich zu Socho in Juda. Sie bezogen ihr Lager zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damim. Auch Saul und die Männer Israels hatten sich gesammelt und lagerten im Terebintental. Dort ordneten sie sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister hatten ihre Stellung am Berghang nach der einen Seite hin und Israels Stellung am Berghang nach der anderen Seite. Zwischen beiden war eine Talsohle. Da trat einer aus den Reihen der Philister namens Goliath aus Gath hervor. Er war 6 Ellen und eine Spanne hoch. Er hatte einen ehernen Helm auf dem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet, dessen Gewicht 5000 Schekel betrug. An den Beinen hatte er Schienen und trug auf den Schultern einen ehernen Wurfspeer. Der Schaft seiner Lanze war so stark wie ein Weberbaum. Und die Lanzenspitze wog allein 600 Schekel Eisen. Sein Schildträger ging vor ihm her. So trat er vor die Israeliten hin und sagte: Warum zieht ihr aus und rüstet euch zum Streit? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? So bestimmt einen Mann unter euch, der sich mit mir messen kann. Ist er imstande, mit mir zu kämpfen und mich zu schlagen, dann wollen wir euch untertan sein. Bin ich ihm aber überlegen und schlage ihn, dann sollt ihr uns untertan sein und uns dienen. Der Philister rief: Ich habe heute die Schlachtreihen Israels verhöhnt, als ich sagte: Gebt mir einen Mann, der sich mit mir messen kann. Soweit der Text, und ich bitte nun, sofern es möglich ist.
David als Christusdarsteller, eine kleine Trilogie. Der erste Teil war David in Ziklag, der zweite dann David im Höhlenzeitalter und heute der dritte Teil David und Goliath. Aber gerne. Danke. Der Kampf zwischen David und Goliath steht für viel mehr als nur für den ewigen Kampf des Kleinen gegen den Großen, des Schwachen gegen den Starken, des Außenseiters gegen den Favoriten. Der Kampf zwischen David und Goliath ist ein prophetisches Modell für den großen Zweikampf um das Schicksal dieser Welt zwischen Christus und Satan. Der Name David heißt übersetzt Geliebter, also passiv Geliebter und aktiv Liebender. Und schon an dem Namen wird deutlich, dass David ein Modell für Christus ist. Jesus ist der Geliebte des Vaters. Matthäus 12, Vers 18, da wird in diesem Zitat aus dem Jesaja er so genannt: Mein Geliebter, spricht da der Vater vom Sohn. Und denkt an Matthäus 3, 17, wo der Vater dann vom Himmel spricht: Dies ist mein geliebter Sohn. Und Paulus greift das auf in Kolosser 1, Vers 13 und spricht von unserem Herrn als dem Sohn seiner des Vaters Liebe. Also Jesus Christus ist der Sohn der Liebe Gottes. Jesus ist der Geliebte des Vaters. Und andererseits ist Jesus auch der Liebende im Vollsinn des Wortes. Sogar an dem letzten Abend vor seiner Kreuzigung, wo man denkt, Mann, da hat er doch jetzt genug mit seinen eigenen Gedanken zu tun. Da beschäftigt ihn doch viel von sich und dem, was er jetzt durchleiden muss. Und selbst da an diesem letzten Abend, da lesen wir in Johannes 13, Vers 1 zu Beginn der Fußwaschung, und da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis in die Vollendung hinein. Also Jesus ist der wahre David. Jesus ist der Geliebte und Jesus ist der Liebende. Und David ist ein prophetisches Modell für Jesus Christus. Goliath hingegen heißt übersetzt aktiv Vertreiber, passiv Verbannter. Und auch hier wird bereits in dem Namen deutlich, dass Goliath ein Modell für Satan ist. Wir lesen in Jesaja 14, den Versen 12 bis 15, etwas, was vordergründig über den König von Babel gesagt wird, was aber hintergründig, prophetisch eine Aussage über Satan ist. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, du Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, die ganzen Engel, meinen Thron erheben, mich niedersetzen auf den Versammlungsberg am äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, und jetzt der Kernsatz Satans schlechthin, den er dann im Paradies an die Menschen versucht, wie so ein Virus weiterzugeben. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Das ist der tiefste, innerste Antrieb Satans gewesen, von dieser Zeit an, wo er dann gestürzt, verbannt, ins Gericht gefallen ist. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Wir finden einen Paralleltext in Hesekiel 28, den Versen 14 bis 17, wieder vordergründig über den König von Tyros, aber eigentlich hintergründig wieder ein prophetisches Wort auf Satan. Ganz ähnlich, ganz parallel zu dem Text, den wir gerade hatten. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berg Gottes hinweg. Und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen. Also, das sind zwei ganz interessante, wichtige prophetische Texte, die Aussagen über den Fall Satans uns hier geben. Satan ist der aus der Lebensgemeinschaft mit Gott Verbannte. Er hat zwar nach Hiob 1 und 2 noch Zugang zur Ratsversammlung Gottes. Und nach Offenbarung 12, den Versen 7 bis 9, wird er auch erst zukünftig aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Das wird dann die schlimmste letzte Zeit hier auf Erden sein, wenn Satan und seine Dämonen auf diese Erde geworfen werden. Das kommt erst noch. Aber er ist heute schon der aus der Lebensgemeinschaft mit Gott Verbannte, der Hinabgestürzte, der Gefallene, der seine Schönheit und Herrlichkeit verloren hat. Und dieser Verbannte hat es nun sich seinerseits zu seinem innersten, wichtigsten Lebensprogramm gemacht, als der Vertreiber Engel und Menschen in seinen Fall mit hineinzuziehen und aus der Gemeinschaft mit Gott zu vertreiben. Nach Offenbarung 12, Vers 4 ist ihm dies wohl bei einem Drittel der Engel gelungen. die nun sein Dämonenheer bilden. Und bei den Menschen war er noch erfolgreicher. Die Vertreibung aus dem Paradies geht ja auf sein Konto. Er ist der Verbannte. Und es ist der, der aus der Gemeinschaft mit Gott vertreiben will. Der Verbannte, der Vertreiber. Und Goliath, der diesen Namen ja hat, Vertreiber, Verbannter, ist seinerseits ein prophetisches Modell für Satan. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, David und Goliath, ein Zweikampf. Israel und die Philister stehen sich wieder einmal zum Kampf gegenüber, im Terebintental. Die einen am Berg diesseits, die anderen am Berg jenseits und zwischen ihnen lag dieses Terebintental. Ja, stellt euch das ganz plastisch vor, zwei Berge liegen einander gegenüber und an den zugewandten Berghängen, da steht einmal das israelitische Heer und einmal das Heer der Philister. Die stehen so am Hang hoch jeweils. Und dazwischen das Terebintental als eigentliches Schlachtfeld, wo dann von beiden Seiten sie runterstürzen und sich dann dort massakrieren sollen. Doch es kommt nicht zur Schlacht. Sondern aus den Reihen der Philister tritt ein Vorkämpfer, ein Zweikämpfer heraus und ruft dazu auf, den Kampf um die Frage, wer hier wem zu dienen hat. Nicht durch ein allgemeines Gemetzel, sondern durch einen Zweikampf zu entscheiden. Wir lesen in 1. Samuel 17, 8 bis 10. Wählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Die Herausforderung steht im Raum, aber niemand ist ihr gewachsen. Und das erinnert heilsgeschichtlich an das, was wir in Offenbarung 5, die Verse 1 bis 5, beschrieben finden. Da tun wir einen Blick in die Himmelswelt, in den Thronsaal Gottes. Und da ist jetzt eine ganz ähnliche Situation wie hier im Terebintental. Ich sah, schreibt Johannes, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, Gott der Vater, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig mit 7 Siegeln versiegelt. Dieses Buch ist die Vollmachtsurkunde zur Durchführung der Heilsgeschichte Gottes bis jetzt zur Aufrichtung des Reiches. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Wer ist würdig, diese Vollmacht zu nehmen und das durchzuführen? Und niemand, im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es auch nur anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Versteht ihr, da ist das Buch, das für die Durchführung der Heilsgeschichte, das alles an Gottes Ziel kommt, jetzt die entscheidende Grundlage bildet, die Bevollmächtigung dafür, das durchzuführen, das ans Ziel zu bringen. Und es ist niemand da, der würdig wäre, dieses Buch zu nehmen, diese Vollmacht anzunehmen und das durchzuführen. Niemand. Johannes weint, weil er die Dramatik merkt, dann kommt hier nichts zum Ziel mit dieser Welt. Kein Raum dieses Universums. Im Himmel, auf der Erde, noch unter der Erde, nirgends. Auch nur jemand, der es auch nur hätte angucken können, dieses Buch. Johannes weint sehr. Auch in der Weltgeschichte gibt es niemand, der in der Lage wäre, den Kampf mit Satan aufzunehmen und die Geschichte zu einem heilvollen Ende zu bringen. Die peinliche Stille dort im Terebintental gleicht der traurigen Stille im gesamten Weltenraum, Himmel, Erde, unter der Erde. Doch mitten in diese verzweifelte Aussichtslosigkeit des Terebintentales hinein kommt David. Und auch Johannes vor dem Thron Gottes wird getröstet. Es gibt einen, der in der Lage ist, den Kampf um die Welt Gottes zu einem siegreichen Ende zu führen. Wir lesen in Offenbarung 5, 5 bis 6. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Weine nicht. Wisst ihr, wenn wir in diese Welt gucken, könnten wir nur weinen, oder? Nur weinen. Und jetzt kriegen wir hier dieses Wort aus der Himmelswelt Gottes. Weine nicht. Wir müssen nicht weinen, darüber nicht. Siehe, es hat überwunden. Der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Da haben wir die Verbindung zu David. Die Wurzel Davids. Das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Der Löwe aus dem Stamm Juda und der Wurzel Davids, er hat überwunden. Die prophetische Linie zu David ist offensichtlich. Doch während Johannes jetzt guckt, wo denn dieser Löwe ist, sieht er ein Lamm, wie geschlachtet. Es ist das Lamm vom Kreuz auf Golgatha, das den Sieg über alle Macht des Feindes errungen hat. Als Lamm ist Jesus der Sieger geworden. Jesus ist unser Vorkämpfer, unser Zweikämpfer, der unsere Sache und die Sache der ganzen Welt zu einem siegreichen Ende führt und der die Frage, wer wem zu dienen hat, dort am Kreuz, ein für alle Mal entschieden hat. Wir lesen in Hebräer 2, Vers 8, noch sehen wir ihm nicht alles unterworfen. Richtig? Noch sehen wir ihm nicht alles unterworfen. Aber auf der Grundlage seines Sieges von Golgatha wird das Lamm einmal die ganze Geschichte in das Gottesreich hineinführen. Auf Golgatha ist der Sieg bereits unwiderruflich errungen. So wie mit Stalingrad im Zweiten Weltkrieg eigentlich der Krieg schon entschieden war. So hat auch der Teufel dort auf Stalingrad, auf Golgatha, sein Stalingrad schon erlitten. Und das dürfen wir jetzt auch für die ganz persönlichen Kämpfe unseres Lebens im Glauben in Anspruch nehmen. Martin Luther dichtet in dieser klassischen Hymne der Reformation: Ein feste Burg ist unser Gott. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Das Feld muss er behalten. Also da greift Martin Luther in diesem Lied genau dieses Motiv von David und Goliath auf und deutet es, wie es ja auch gemeint ist, auf Christus. Wir können und wir müssen die Kämpfe unseres Lebens nicht alleine schlagen. Jesus ist unser Vorkämpfer, der unsere Schlachten für uns schlagen will. Wählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme, sagt Goliath. Und wir wählen Jesus, um unsere Kämpfe für uns zu führen. wenn unser Gewissen uns verklagt mit unserer Schuld, wenn wir in Versuchungen geraten und weggezogen werden wollen, wenn unsere letzte Stunde kommt und vielleicht noch mal eine letzte große Erschütterung unseres Lebens, wenn uns Angst und Sorge überfallen, in Krankheitsnot, in finanzieller Not oder was auch immer. Diese vielen verschiedenen Schlachten unseres Lebens. Wir stehen da nicht alleine. Wir wählen Jesus als unseren Vorkämpfer und verlassen uns auf seinen Sieg, auf sein Blut, seine Auferstehung, seinen Geist, seine Kraft, seine Vergebung, seine Gnade, seine Liebe. Das ist es, was uns hält und uns den Sieg gibt. Und darum schreibt Paulus in 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, der Kampf vor dem Kampf. Wir lesen in 1. Samuel 17, ab Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als David zu den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte wieder David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Wem hast du jene wenigen Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Um den Streit zu sehen, bist du herabgekommen. Du bist nur hier, um zu gaffen, sensationslüstern. David sprach, was habe ich getan? Ist es nicht der Mühe wert? Oder man kann auch übersetzen, ist es nicht ein Auftrag? Ist es mir nicht befohlen? Und David wandte sich von ihm ab, einem anderen zu. Was wir hier sehen, ist der Kampf vor dem Kampf. David ist innerlich bereits auf dem Weg in den Kampf mit Goliath, als er plötzlich wie aus dem Nichts von seinem Bruder Eliab angegriffen wird, persönlich hart angegriffen wird, der ihm Vermessenheit und selbstsüchtige Motive für sein Handeln unterstellt. Er unterstellt ihm das einfach. Eliab, sein eigener Bruder. Und wenn David sich auf dieses Scharmützel eingelassen und dem Zorn oder einer anderen fleischlichen Reaktion Raum gegeben hätte, dann wäre er nicht mehr in dieser inneren Glaubensstellung vor Gott geblieben und nicht mehr in der Lage gewesen, diesen Glaubenskampf gegen Goliath siegreich, vollmächtig zu bestehen. Aber David kann unter Hinweis auf seinen Auftrag ruhig antworten und bleibt so in der inneren Glaubensstellung vor Gott. Und so ist auch Jesus auf dem Weg nach Golgatha vielfach und auf vielerlei Weise von Satan versucht worden, auf diesem Weg zu seinem großen Kampf Golgatha. Aber er blieb ohne Sünde und konnte nur deshalb den Sieg von Golgatha erringen. Und wie ist das bei uns? Wie viel Vollmacht und wie viel Glaubenssiege bleiben auch in unserem Leben auf der Strecke, weil wir uns bereits in dem Kampf vor dem eigentlichen Kampf durch eine nebensächliche Attacke aus der inneren Stellung vor Gott herauslocken lassen. Satan wird immer wieder versuchen, uns für die eigentlichen Kämpfe unseres Lebens zu blockieren, indem er uns in nebensächlichen Situationen zu fleischlichen Reaktionen anreizt, durch die unsere Freude zum Dienst und unsere Vollmacht gelähmt werden. Und zu den eigentlichen Glaubenskämpfen und Glaubenssiegen kommt es so oft gar nicht mehr. Und gar nicht selten sind es eben die Eliabs aus dem eigenen Brüderkreis, aus der eigenen Gemeinde, aus der eigenen Familie, durch die Satan uns zu Fall bringen möchte. Wann immer ich eine Predigt halte, ich kann fast darauf wetten, dass vorher irgendwas passiert. Ja, heute Vormittag mein Computer jämmerlich abgestürzt. Und als ich dann verzweifelt meinen Sohn Jonathan in der Reha dann mal angefunkt habe, meinte er, du hast heute Abend die Predigt, stimmt's? Ja, war nicht gut. Hat er voll erkannt, du hast heute Abend die Predigt, stimmt's? Ja, genau das war's. Ist unfassbar, was wenn man eigentlich in eine Schlacht, geistlich in eine Schlacht zieht, wo Satan überall so eine Eliabs von der Seite reinschicken will. Ja, mit einmal fetzt man sich mit seiner Frau, mit den Kindern, ist, weil das Auto springt nicht an, was mir schon passiert, der Schnürsenkel ist mir gerissen, also was schon alles passiert ist. Irgendwas, womit der Teufel uns aus dieser inneren Stellung vor Gott rausziehen will. Eliabs. Und es sind gar nicht die von draußen. Es sind die im eigenen Kreis, in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Familie, die plötzlich kommen und dir zu so einem Eliab werden. Die Dinge unterstellen, die nicht wahr sind und die dich so in eine Versuchung bringen, dass du dich rausziehen lässt aus dieser Stellung vor Gott. Und für mich ist es seitdem eigentlich wie so ein Kampfmotto geworden. Immer wieder rufe ich es mir dann zu, Achtung Eliab. Das sage ich mir dann immer wieder selber. Achtung Eliab, es klappt nicht immer. Aber es hilft mir immer wieder. Achtung Eliab. David muss vor seinem Kampf gegen Goliath noch zwei weitere Klippen umschiffen. Wir lesen in 1. Samuel 17, 33: Und Saul sprach zu David, du vermagst nicht, wieder diesen Philister zu gehen und mit ihm zu kämpfen. Du kannst es nicht, denn du bist ein Jüngling, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Die erste Klippe ist also der Blick auf die äußere Situation. Der Blick auf die Stärke des Feindes und auf die eigene Schwachheit. Und da sieht es nicht gut aus. Da sieht es immer wieder nicht gut aus. Doch wir bekennen fröhlich, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Auch David umschifft diese erste Klippe nur, indem er seinen Blick von der äußeren Situation weg auf Gott richtet. Er sagt in Vers 37, Jahwe, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, er wird mich aus der Hand dieses Philisters erretten. Glaube ist und bleibt im Kern immer wieder eine Frage der Blickrichtung. Auf wen schauen wir? Auf uns oder auf ihn? Auf die Situation oder auf ihn? Glaube ist eigentlich immer, immer, immer wieder nur ein Losreißen des Blickes von sich selbst und der äußeren Situation und ein Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So schreibt sie auch, Hebräer 12. Wegschauend von allem anderen und hinschauend auf Jesus. Das ist das Geheimnis, der Kern von Glauben. Das müssen wir immer und immer und immer wieder neu trainieren. Die zweite Klippe ist fast noch gefährlicher, weil sie als Gefahr so schwer zu erkennen ist. Wir lesen ab Vers 38, und Saul zog David seinen Waffenrock an und setzte einen ehernen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seinen Rock und wollte gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann nicht darin gehen, ich habe es noch nie versucht. Und David legte den Waffenrock Sauls von sich ab. Ich stelle mir das richtig herzlich vor, wie Saul mit dieser richtig, der besten Rüstung, dem besten Kampfanzug, den es in Israel gab, den gibt er David. Also das finde ich schon, ist auch eine Geste. Ja, und dann stehst du da, der kleine David, und dann kriegt er diese richtige fetzige Rüstung an. Sagt er, damit kann ich ja nicht mal laufen. Ja. Und dann hat David den Mumm zu sagen, das ist nichts für mich. Damit kann ich nicht kämpfen, das ist nicht mein Ding. Und legt sie wieder ab. Die zweite Klippe ist also die Versuchung, mit fremden Waffen in diesen Kampf zu gehen. David merkt ganz schnell, dass die Waffen Sauls nicht zu ihm passen. Und er hat doch den Mut, die fremden Waffen ganz schnell wieder abzulegen. Womit hat Jesus den Feind besiegt? Nicht mit dem Schwert des Petrus in Gethsemane, nicht mit der Legion Engel, die ihm zur Verfügung stand, sondern das Kreuz. Das Kreuz war die Waffe, mit der Jesus den Feind besiegt hat. Das Kreuz. Als Inbegriff von Ohnmacht, Leiden, ausgeliefert sein. Und auch die Gemeinde stand und steht immer wieder in der Versuchung, den Waffenrock des von Gott verworfenen Sauls als Bild auf Satan anzulegen und mit fremden Waffen zu kämpfen. Hier könnte man jetzt ganz viel aufzählen, was die Gemeinde im Lauf der Jahrhunderte an fremden Waffenrücken angezogen hat. Ich denke an das Waffenarsenal des Staates seit dem unseligen Zusammengehen von Staat und Kirche unter Konstantin, wo sich dann mit einmal die verfolgte Gemeinde der Machtmittel des Staates bedient und plötzlich selbst als Kirche zum Verfolger wird. Ich denke an das Waffenarsenal der bibelkritischen Theologie, wo man meint, seinen Verstand über das Wort Gottes setzen zu müssen. Ich denke an das Waffenarsenal der Psychologie, wo man statt Seelsorge am und mit dem Wort und dem Geist Gottes versucht, mit ganz normal fleischlichen, natürlichen, psychologischen Mitteln Menschen zu helfen. Ich denke an das Waffenarsenal menschlicher Managementstrategien, womit Gemeindewachstum erzeugt werden soll, wie das Wachstum einer Firma. Ich denke an das Waffenarsenal der Unterhaltungsindustrie, womit man versucht, Menschen mit Show-Elementen in den Gottesdienst zu bekommen. Ich denke auch an das Waffenarsenal der fernöstlichen und okkulten Praktiken, wodurch alle möglichen Geister in die Gemeinden Einlass finden. Wie oft wird eingeladen zu Yogakreisen und ähnlichen Dingen in Kirchen. Aber es gilt immer noch 2. Korinther 10, 3-5. Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich und damit mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und nichts anderes meint Paulus, wenn er in 1. Korinther 1 ab Vers 21 schreibt, denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern als auch Griechen Weisheit suchen. Wir predigen Christum als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Und schließlich noch Römer 10, Vers 17, wo der Apostel Paulus schreibt, also ist der Glaube aus der Verkündigung. Da entsteht Glauben. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das sind die göttlichen Waffen, wie Glaube, echter Glaube entsteht. Es sind immer noch die alten göttlichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Die Predigt des Wortes Gottes mit der zentralen Botschaft von Christus als dem Gekreuzigten. Und alles andere, was oft gemacht wird, um viel reinzukriegen in die Gemeinden, alles andere wird dann oft nur zu Scheinerfolgen, die aber keine echten göttlichen Siege hervorbringen. Wir können damit Mischvolk zum Volk Gottes locken, aber kein geistliches Leben hervorbringen. Also die großen Zahlen sagen überhaupt nichts aus. Selbst Billy Graham, dem man ja nur nicht vorwerfen kann, dass er Show gemacht hätte, aber der sich auch bewusst war, in welchen gruppendynamischen Prozessen diese großen Evangelisationsversammlungen abgelaufen sind. Der hat gesagt, wenn ich eine Evangelisation hatte und da sind die zu Hunderten nach vorne gekommen und ich bin dann später nach einem Jahr wieder zurückgekommen, die Gemeinden, dann habe ich meist nur einen einzigen vorgefunden, der noch da war davon. Versteht ihr? Ich will damit nur sagen, es macht nicht die durch gruppendynamische oder sonstige Prozesse ausgelöste Masse. Es macht immer wieder nur das Wort, wo der Herr den Einzelnen trifft und ruft und herausruft. Und auch für uns persönlich gilt es, nicht mit fremden Waffenrücken zu kämpfen. Wir wollen in unserem persönlichen Dienst für Gott niemand kopieren. Keiner von uns braucht irgendeinen anderen kopieren, sondern jeder von uns darf als ein Original Gottes mit den Waffen kämpfen, in den Diensten sich betätigen, die uns ganz persönlich von Gott geschenkt sind. Und deshalb soll jeder in der Berufung, in dem Dienst und auch in der Art bleiben, die Gott ihm geschenkt hat. Bleib also ganz schlicht bei deinem Stab, deiner Schleuder und deinen 5 Steinen. Mag Goliath und der Rest der Welt dich dafür auch verlachen. Wir lesen in Vers 45, und David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes, der Heerscharen. Wir kämpfen in der Vollmacht, in der Kraft, mit der Verheißung und unter dem Schutz unseres Herrn. Mehr brauchen wir nicht. Ich bin mit dir. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. David tötet Goliath mit seiner eigenen Waffe. Vers 49, und David fuhr mit seiner Hand in das Gerät und nahm einen Stein heraus und schleuderte und traf den Philister an seiner Stirn. Und der Stein drang in seine Stirn und er fiel auf sein Angesicht zur Erde. Und David lief und trat zu dem Philister hin und nahm sein Schwert, also das Schwert von Goliath, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, da flohen sie. David fällt Goliath mit einem Stein und schlägt ihm anschließend mit dessen eigenem Schwert den Kopf ab. Goliath wird also am Ende durch seine eigene Waffe getötet. Das erinnert heilsgeschichtlich an Hebräer 2, Vers 14. Jesus hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Die Macht des Todes ist die Hauptwaffe Satans. Aber gerade durch den Tod Jesu wird Satan mit all seiner Macht zunichte gemacht. Jesus schlägt ihm also, im Bild gesprochen, mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Was für ein Triumph unseres Herrn. So im Detail erfüllt sich heilsgeschichtlich, was hier in dem Kampf David und Goliath abgeschattet wird. Was bleibt für uns? Mal vielleicht die ganz konkrete Frage und Herausforderung. Wählt euch einen Mann, dass er zu mir herabkomme. So sagt Goliath und so stehen wir persönlich immer wieder vor der Entscheidung. Immer wieder in den neuen Kämpfen unseres Lebens stehen wir vor dieser Entscheidung. wem wir die Sache unseres Lebens und dieser konkreten Problematik anvertrauen. Wählt euch einen Mann. Und wir wählen Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dich jetzt anbeten und dir danken, dass du unser Vorkämpfer geworden bist, dass du diesen Zweikampf geführt hast mit Satan um das Schicksal dieser Welt und auch um das Schicksal unseres Lebens. Und dass du den Sieg errungen hast für uns dort auf Golgatha. Und dass wir jetzt in allen Schlachten unseres persönlichen Lebens wissen dürfen, wir sind nicht allein. Du bist da. Und wir wollen dich immer wieder neu, ganz konkret, als unseren Vorkämpfer erwählen, dass du die Schlachten unseres Lebens kämpfst für uns. Und wir danken dir dafür, dass du auch diesen großen Kampf um diese Welt dort am Kreuz ein für alle Mal entschieden hast. Dass du würdig bist, dieses Buch aus der Hand des Vaters zu empfangen und die ganze Geschichte an dein wunderbares Ziel zu führen. Herr, und so lass uns den Blick immer wieder neu auf dich gerichtet haben. Dass wir nicht gucken immer nur, dass wie diese Welt läuft und dann so mürrisch und traurig und ängstlich und deprimiert und frustriert sind. Dass wir den Blick von den Wellen dieser Welt losreißen und dich anschauen. Dich, den Sieger von Golgatha, unseren Vorkämpfer. Danke, Herr. Wir beten dich an. Amen.